Du weißt es ja selber am Anfang, wenn nach dem Mauerfall, da kamen die Stritten-Hanke rüber und die haben eigentlich super Stücke gebracht damals, Oho-Polka und Borsitschka, Sakwitschka und wie sie alle heißen. Und dann wurden die Stücke immer höher, schneller und du musstest sehr viel tun und das Publikum hat es nicht mehr honoriert. Und dann haben wir auf eine andere Richtung gewechselt. Und dann kam eigentlich die böhmische Musik wieder her. Und so ändert sich das halt von Jahr zu Jahr
Wir
wieder.
sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo und guten Tag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von On Air. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich dir wie immer meinen heutigen Supporter vorstellen und das ist Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Grandport stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Wenn du ein neues Instrument suchst, dann kann ich dir den Showroom in Geretsried ans Herz legen. Einfach eine E-Mail schreiben oder telefonisch einen Termin vereinbaren, hinfahren und ausprobieren, was das Zeug hält. Und du wirst vor Ort mit bestem Know-how beraten. Mein heutiger Gast bedarf eigentlich keiner großen Vorstellung, denn wenn ich den einen Titel sage, dann weiß jeder von euch, wer gemeint ist. Der böhmische Traum. Norbert Gelle war zu Gast bei mir. Einige haben bestimmt mitbekommen, dass seine Kapelle bzw. die Kapelle seines Bruders Ende des Jahres aufhören wird, die Scherzachtale. Das war unter anderem auch ein Anlass von mir, mit ihm zu reden. Wir schauen auf 30 Jahre Scherzachtale zurück, auf 20 Jahre böhmischer Traum. Es wird eine sehr nostalgische Folge, aber natürlich auch mit dem Blick in die Zukunft der Blasmusikszene. Leider hatten wir zwischendurch immer mal wieder leichte Internetstörungen. Die sollten aber nicht groß ins Gewicht fallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast ist der Name der böhmischen Blasmusikszene. Seine Komposition Böhmischer Traum ist jetzt schon Geschichte und wird ewig mit ihm und seiner Gruppe verbunden sein. Dieses Jahr wird er, zumindest im Rahmen der Tournee der Scherzachtaler Blasmusik, seinen Abschied von der Bühne geben. Ob das ein Abschied für immer sein wird, werden wir unter anderem heute besprechen. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Norbert Gelle.
Hallo, alle miteinander.
Norbert, meine erste Frage ist: Welches Stück Musik hast du dir als letztes bewusst mal angehört, bevor wir jetzt hier das Interview machen?
Ganz bewusst angehört. Das letzte Stück, das kann ich dir genau sagen, das war ein Silvest mit einem Kumpel zusammen. Das ist mein Leben von Franz Watz.
Okay, warum gerade die?
Das ist mein Leben, das ist so das Meisterstück von Franz Watz.
Ja, finde ich auch.
Als Komposition.
Ja. Ich liebe dieses Stück. Wird leider zu wenig gespielt, finde ich. Oder fast gar nicht.
Ja, es ist ein bisschen schwer für Musikvereine, ist das ein bisschen schwer, wenn man es richtig rüberbringen will, aber es ist genial. Also Hut ab.
Ja. Wie seid ihr auf das Stück gekommen? Einfach so, ist es euch gerade eingefallen oder hat das irgendeinen Grund gehabt?
Nee, wir haben zusammen gekocht. Da waren die Frauen irgendwo draußen. Wir haben zusammen gekocht und dann haben wir. Ja, nein, die Frauen waren beim Baden, sowas. In einem Freibad und wir haben gekocht und da haben wir uns die Mucke reingezogen, irgendwas reingezogen und da sind wir dann auf diese Sachen da so kommen.
Ah, okay.
Gott, das ist mein Leben. Okay. Zum Beispiel.
Okay. Also ich habe ja schon so ein bisschen gesagt und ich glaube, das weiß auch jeder, der da draußen gerade zuhört, dass du bei den Scherzachtalern spielst. Ich würde aber gern erstmal so ein bisschen früher ansetzen in deinem Leben. Wie kam Musik in dein Leben?
Also angefangen als das Alter weiß ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich gar nicht zur Musik. Ich wollte eigentlich mit meinem Bruder zusammen zum Fußball gehen. Und da hat unser Vater gesagt, der war auch im guter Musiker, Dirigent und super Flügelhornist. Und der hat damals gesagt, kommt nicht in Frage, ihr geht zur Musik. Ja, unsere ganzen Kumpels waren damals beim Fußball und wir wollten eigentlich nicht, weil man wusste ja ganz genau, wenn man jetzt ein Instrument kriegt, dann muss man wieder lernen und zur Schule hin nochmal lernen und auf dem Fußballplatz wäre es halt schöner gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es dann getan. Vater hat dann ein Instrument mitgebracht, mehreren Tenoren oder uns beide in Tenoren und der Anton hat gleich gesagt, das ist nicht meins, das will ich nicht und mir war es eigentlich egal damals. Ja, und so ist man eigentlich zur Musik gekommen. Und ja, dann ist man in den Musikverein gegangen und hat da auch Kumpels, Freundschaften gehabt und weiß ja selber, wie das ist auf den Musikfesten und so. Es ist wunderbar. Aber die Konzertmusik und so, das war eigentlich nie so meins. Bis eines Tages, und ich war auch nie so euphorisch in Blasensieg. Bis eines Tages der Vater, wir hatten einen kleinen Bauernhof und der Vater ist mal mit seinem, weiß ich noch, ein grüner Taunus Ford in den Hof reingefahren und da hat eine Kassette drin gehabt im Auto, ließ die Kassette laufen. Dann habe ich gefragt, Papa, was ist das? Und dann hat er gesagt, das ist der Ernst Mosch, das ist das Beste, was es gibt. Und da bin ich so infiziert worden und die Kassette auf und abspielen lassen, bis natürlich der Bandsalat auch gleich da war. Und dann habe ich mit dem ersten Geld, wo ich verdient habe, dann gleich nach Ravensburg runtergefahren und sämtliche Kassetten gekauft, damals vom Mosch. Und ja, da bin ich damals infiziert worden. Mhm. Ja, und irgendwann waren wir im Musikverein Gornhofen dabei, da war mein Vater Dirigent und dann ist mein Vater gestorben. Und dann sind wir in die Musikprobe gefahren, mein Bruder, meine Schwester spielt auch Trompete oder hat gespielt. Da sind wir runtergefahren und habe zu den zwei gesagt, also ich kündige heute Abend, weil das ist eigentlich nicht mehr meins. Ja, und dann habe ich da gekündigt und dann daraufhin hat der Anton und ich haben dann, ja, die Scherzertaler gegründet.
Darf ich fragen, was heißt, das ist nicht mehr meins? Was hat dich gestört?
Ja, ich wollte bessere Musik machen. Ich wollte, ja, und böhmische Musik. Obwohl ich eigentlich ausgelacht worden bin. Ich war mal auf einem Musikfest und da hat man mich regelrecht ausgelacht, als ich gesagt habe, ich bin ein Fan von Ernst Mosch und die böhmische Musik ist genau meins. Da haben sie bloß gesagt, die gebackene Musik, Bauernmusik, das war wirklich so vor über 40 Jahren.
Alles so, das war zu meiner Zeit noch so. Vor 20 Jahren, Anfang 2000, da war das bei uns auch noch so. Also kann das gut nachvollziehen.
Ja, mir war das aber egal. Wenn du in die Musik verliebt bist, dann ist das scheißegal, was die anderen sagen. Das ist auch, wenn du in deine Frau verliebt bist und die ist hässlich und sagen alle, die ist hässlich, das ist dir auch egal. Und so ist es mit der Musik, gell? Ja, und dann haben wir mit den Scherzachtalern angefangen. Und das war genau meins. Da hast du 20 Leute, die ins gleiche Loch hauen und das gleiche Interesse haben. Wir haben damals wenig Auftritte gehabt, aber wir waren so euphorisch und wir haben Musikproben, zweimal in der Woche haben wir Musikproben gemacht, nur dass man sich sieht und dass man zusammenkommt und spielen kann.
Okay.
Ja, und so hat sich das Ganze dann so entwickelt, allmählich. Heute gar nicht mehr vorstellbar. Wir waren auch früher nicht die besten Musiker, muss man sagen. Das hat man alles so peu à peu mal dazugelernt. Mhm. Und durch jahrelang immer im gleichen Orchester und die gleichen Musiker um dich rum. Und das bringt schon was. Das hat was. Und ja, da hast du anderen Kapellen sehr viel voraus, wenn es zusammenspielt. Das können die anderen so nicht lernen. Wenn du über 10, 20 Jahre, 30 Jahre, jetzt sind es 34 Jahre bei mir, wenn du so ein Orchester hockst und wenig Wechsel hast eigentlich. Was Schönes gibt es nicht.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. wenn ich mich recht entsinne, also auf Wikipedia steht es auch, dass du beim Rösch zum Beispiel auch mal dabei warst. Und wenn ich mich richtig erinnere.
Bei Wilfried Rösch war ich dreieinhalb Jahre.
Genau, weil ich meine mich zu erinnern, dass ich dich auf einer CD auch mal gesehen habe. Das Bild habe ich aber in der Recherche jetzt nicht gefunden. War das vor der Zeit der Scherzachtaler, währenddessen oder?
Es war während der Zeit mit den Scherzachtalern. Mit den Scherzachtalern ist es ja 89 losgegangen. Und beim Wilfried war ich 93 bis 97, glaube ich. Ja. Hab dann aufgehört, weil es einfach zu viel war dann. Am Anfang, 93, da war es mir mit den Jerseys noch zu wenig. Das war, ja. Und dann wurde es mit dem Rösch zu viel. Und dann haben die Jerseys auch immer mehr Auftritte bekommen. Ja.
Was hast du aus der Zeit von Wilfried mitgenommen? Oder inwiefern hat das vielleicht auch den Werdegang der Scherzis beeinflusst?
Der Werdegang der Scherzis eigentlich nicht. Persönlich habe ich sehr viel vom Wilfried gelernt. Also der war, bei uns sagt man, ein harter Hund ist es. Und das war der Wilfried. Also wenn er auf der Bühne, da gab es nur einen Gesetzten, das ist er. Und das Er war sehr streng. Aber er konnte was und er hat es dir so eingebläut. Also es hat richtig Spaß gemacht, bei ihm Musik zu machen, muss man sagen. Also ja, und da habe ich schon viel gelernt bei ihm.
Aber hast du solche Sachen, die du da auch gelernt hast, mit deinem Bruder besprochen, die dann doch irgendwie automatisch bei euch mit eingeflossen sind, oder waren das einfach zwei getrennte Welten?
Das waren zwei getrennt. Ich habe es mal versucht und da hat mich der Anton, ja, hat er gesagt, ich bin ich und der Rösch ist Rösch. Hat er ja recht. Ja. Ich kann jetzt nicht irgendwo was hernehmen. Das müssen wir selber. Wir haben auch, wenn wir CD aufgenommen haben, zum Beispiel bei der zweiten CD mit den Scherzis, wo wir die aufgenommen haben, haben wir auch gedacht, wundern, wie gut, dass wir sind. Und dann haben wir das, drei Proben vorher haben wir das dann nochmal aufgenommen, was wir da geübt haben. Da haben wir erstmal festgestellt, was für ein Scheiß, dass wir da zusammenspielen. Und aus diesen Dingen aus solchen Sachen haben wir eigentlich viel draus gelernt. Wenn du dich selber auf Tonträger hörst, meinst du, das ist gut, und dann hörst du den Tonträger und dann denkst du, ach du Schande. Nee, muss man anders machen.
Ja, weil du gesagt hast, das ist natürlich super und man lernt natürlich viel und das Zusammenspiel wird gut, wenn man 34 Jahre zusammen ist. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man immer wieder im gleichen Suit sich dreht, weil man ja wenig Input von außen bekommt, weil man ja so eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Gab es die Gefahr oder habt ihr euch irgendwie immer wieder auch mal Input von außen geholt?
Es ändert sich am Anfang. Du hast ja, wir hatten zum Beispiel ein Klarinettenduo, das gibt's kein zweites. Und die beiden Jungs, die machen auch keine Musik mehr. Die haben beide aufgehört, weil sie sich selbstständig gemacht haben. Der eine als Dachdecker, der andere als Zimmermann. Aber das war ein abartiges Klarinettenduo. Da kann nicht mal Professionelle können da in meinen Augen nicht hin, was die da mal geliefert haben. Und die haben ja Blödsinn gemacht auf der Bühne und durch solche Musiker, wenn du die verlierst, dann ändert sich auch wieder dein Bühnenauftreten, dein Bühnenbild. Ja, wir haben früher viel Show gemacht mit so Gitarren und so Perücken. Das haben wir irgendwann auch sein gelassen und so ändert sich das halt. Oder früher, ganz am Anfang, haben wir viel von Mr. Nanka, Flado Kumban weniger, aber Mr. Nanka und Gloria gemacht. Und du weißt es ja selber, am Anfang, wenn nach dem Mauerfall, da kam Mr. Nanka rüber und die haben eigentlich super Stücke gebracht damals, Oho Polka und Borsitschka, Sakwitschka und wie sie alle heißen. Und dann wurden die Stücke immer höher, schneller und du musstest sehr viel tun und das Publikum hat es nicht mehr honoriert. Und dann haben wir auf eine andere Richtung gewechselt. Und dann kam eigentlich die böhmische Musik wieder her. Und so ändert sich das halt von Jahr zu Jahr wieder, wie sich jetzt auch die Musikrichtung ändert in kleinere Besetzungen, G7er Besetzungen, ja, und moderner. Es bleiben noch ein paar übrig, wahrscheinlich als Hegel an der Besetzung, aber
ja, es wird,
zurzeit
wird dünn. Wird dünn. Wenn ihr jetzt weg seid, wird es dünn auf jeden Fall auf dem Markt.
Ja, man muss so sagen, damals, der Rösch hat ein Jahr vor den Scherzis sich gegründet, dann waren die Scherzis da und solche Kavellen haben damals, ja, auch die Jungen wieder ein bisschen reingebracht in die Szene. Ja, und jetzt ist es halt, und es werden noch ein paar übrig bleiben, aber viele werden gehen dann. Und damals war, bevor die Scherzis und der Rösch eigentlich hochkamen, waren viel bei uns sehr, sehr, bei euch wahrscheinlich auch, so Obergreiner-Besetzungen, en masse. Mhm. Und die waren bei uns auf einmal so gut wie alle weg, durch die ganzen böhmischen Kapellen, wo es damals, oder wo eigentlich sich gekommen sind. Auf alle Fälle ist das jetzt wieder anders, jetzt geht es wieder in eine Richtung, dass wieder viel mehr Obergreiner-Besetzungen sich
weiten. Ist das so bei euch?
Also sicher ist ein Wechsel da.
Okay. Also bei uns würde ich jetzt sagen, also ich komme ja so gebürtig aus der Aschaffenburger Ecke.
Ja.
Ich wüsste jetzt von keiner Obergreiner Gruppe, die sich da gründet. Was bei uns jetzt tatsächlich auch so langsam anfängt, was ich mitkriege, sind halt diese Siebener-Besetzungen, immer mehr wieder. Mhm. Großbesetzungen, ja, gibt es auch fast eigentlich keine mehr, neben Musikvereinen natürlich. Und also mal gucken, wo das hinführt. Ja.
Ja. Das Brutale ist, was man aussieht, sich, was wir damals für eine Ausbildung hatten. Und damals war es so, damals gab es einen Guten im Kreis, den kannte man schon, kannte jeder. Heute ist das Niveau so hoch, dass fast in jedem Musikverein einer raussticht,
der das stimmt,
dem Profis fast nichts nachstellt. Weil einfach die Ausbildung, die heute haben, ist abartig, da können wir eigentlich nur träumen. Oder ja.
Ja. War eigentlich von Anfang an klar, dass du spielst und dein Bruder dirigiert?
Ja, weil ich sage mal, Schuss, ich wäre jetzt nicht meins. Ich wäre ein strenger Dirigent.
Okay.
Ich würde ab und zu so durchhelfen wie durch so.
Wenn du jetzt so die letzten 34 anschaust und du sagst, ihr habt viel gelernt, wie hat sich eure Arbeit dann in den letzten Jahren dann verändert, wenn du guckst, wie ihr angefangen habt? Ihr habt, du hast gesagt, ihr habt zweimal in der Woche geprobt. Wie war das jetzt dann am Schluss?
Ja, die letzten paar Jahre haben wir ja fast keine Proben mehr zusammengekommen. Wir haben schon Jahre gehabt oder Saison. Nur einer Probe, weil es nicht anders ging. Und ja, die Proben wurden immer weniger, aber es funktioniert ja bei dem Orchester, 20 und 25 Auftritte im Jahr und jeder Auftritt selber, das ist wie 3-4 Proben.
Mhm. Ja.
Von der Qualität her, die letzten paar Jahre, ja. Das Publikum ist auch nicht mehr das. Wir haben dieses Publikum vor 20 Jahren hatten. Muss man sagen, vor 20 Jahren war es ein junges Publikum. Wie gesagt, gerade im Spessart da oben haben sie gesagt, also seit wir da oben rumspielen, kommen wieder die Jungen, aber das haben sie jetzt vor 20 Jahren gesagt, kommen die Jungen wieder eher in den Verein und gehen eher wieder in die Musik rein. Das war vor 20 Jahren so. Jetzt ist es, und auch das Publikum war jung und zu uns hat mal einer gesagt, euer Publikum stirbt auch langsam aus. Aber ja, mir wäre es halt am liebsten, das Publikum will halt immer Bamba, Zamba und ja, wenn du das Weltgeschehen siehst, was auf der Welt los ist mit dem Corona, mit dem Ganzen, ist klar, dass jeder Rambazamba und Remi Demi wieder will, aber mir war es am liebsten, den ganzen Abend so konzentrant böhmische Musik machen, das ist bei mir am liebsten, aber das kannst du nicht machen. Das geht nicht mehr. Kriegst du kein Zelt mehr voll. Hm. Zelten sowieso nicht.
Ist das der Grund, warum ihr aufhört? Weil ihr sagt, okay, irgendwie, das zieht nicht mehr so, was wir machen, und 34 Jahre ist ja auch eine stolze Zeit, also muss man ja auch dazu sagen, und lieber jetzt gehen, bevor es irgendwie gar nicht mehr geht?
Na, aufhören will eigentlich der Anton und noch zwei, die waren ausschlaggebend. Der Rest hat nichts gesagt, und ein paar haben dann gesagt, ja, ohne Anton möchten sie eigentlich auch nicht mehr weitermachen. Und jetzt sind es halt so 10 Stück, wo gerne weitermachen wollen. Bin ich auch dabei, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch schon eine Phase, da habe ich so genug gehabt. Ja, man muss so sehen, du hockst am Samstagmittag um 13, 14 Uhr hockst du im Bus rein, und Sonntagmorgen kommst du erst wieder heim. Und ja, es ist ja eine Prozedur. Mhm. Schönst du es halt, wenn du auf der Bühne stehst. Ja. Aber wenn nachts um kurz vor 12 Uhr die letzte Zugabe spielst und dann denkst du schon ans Heimfahren, mhm, und das sind oft 400, 500, 600 Kilometer, ja, gewesen, wo wir nicht übernachten, weil es eigentlich auch eine Geldfrage ist. Und dann fährst du daheim und ja, bist gerädert. Und je älter das du wirst, desto geräderter bleibst du.
Kann ich verstehen, ja. Ja. Weil ich habe, als das rauskam, dass ihr aufhört, habe ich, glaube ich, irgendeinen Post von dir gelesen, und da hat man schon rausgehört, dass du eigentlich nicht willst. Also habe ich mir also mindestens eingebildet, dass es durch die Zeile schon so klar war, okay, eigentlich würdest du gerne weitermachen.
Ja, weil das ist irgendwo auch mein Baby. Ja. Ja, ich kann es offen und ehrlich sagen, wir sind umgezogen, und am Umziehen bin ich zum alten Haus gefahren, habe noch was geholt, und da habe ich eine CD gefunden von den Scherzis in meinem Auto, und habe ich die reingetan, und dann sind mir sofort die Tränen runtergelaufen, weil ich gedacht habe, ja, darf es wahr sein. Jetzt, wenn du das gewohnt, muss man wieder sagen, wenn du das gewohnt bist, jedes Wochenende mit den Jungs, und das sind ja nette, coole Jungs, und was mich am meisten traurig macht, wenn wir wirklich alle aufhören, dann gibt es viele, wo ich nie mehr sehen werde. Und das macht mich eigentlich traurig. Weil es sind ein paar von Günstow, einer von Günstow, der andere von Stockach unten. Ja, also ich ganz genau, die werde ich nicht mehr sehen. Und das tut eigentlich schon weh, wenn man eigentlich eine so große Familie war oder ist eigentlich. Es gibt ab und zu mal Streitereien, ganz klar, da haut man auf den Tisch, oder, und dann ist das wieder gut. Und das kannst du bei den Scherzis auch machen, dann nimmt es dir keiner von krumm. Okay? Und die große Familie, die geht halt auseinander. Das ist schon schwer.
Okay. Ja. Okay. Ihr habt euch gegründet, 99 kam ja dann dein Überraschungshit auch, Böhmischer Traum. Wart ihr beim Schreiben klar, dass das eine Nummer ist, die irgendwie zu der Zeit auch anders ist und vielleicht Potenzial hat?
Nein.
Also, dass die nicht so groß wird, das kann ich mir vorstellen, weil das denkt sich ja keiner in der Blasmusik. Aber dass du so das Gefühl hast, oh, das ist schon eine nette Nummer, das werden vielleicht 1, 2, 3 Leute spielen.
Nee, das war ja die dritte Nummer, wo ich geschrieben habe. Und meine Musikkollegen, das sind so kleine Stoffel, wenn die nichts sagen, war es schon gut. Ja, ja, und das habe ich mit in Musikprobe gebracht, und dann haben wir es angespielt, waren viele Fehler drin, habe mich ausgebessert. Ja, und dann haben wir es aufgenommen, und erst im Studio, ich habe ja am Brutscher Franz, habe ich die Ding gegeben, die Flügel und Stimme, die handgeschriebene kopiert. Und da hat der Franz gefragt, ja, da haben wir es einmal durchgespielt, und dann sagt der Franz, oh, wer hat das geschrieben? Dann habe ich das Mikrofon gesagt, das war ich. Dann hat Franz gesagt, oh, das wird was. Was er aber so gemeint hat, war mir damals nicht bewusst und auch nicht. Ich wollte eigentlich nur, ja, ich war zu der Zeit, vom Böhmischen Traum war ich immer unzufrieden mit dem, was auf den Markt kam. Gerade jetzt bei den Tschechen, das Oho, und wie die alle heißen, die waren ja alle gut, aber dann kamen immer noch höher, noch schwerer, noch schneller. Und das ging mir damals so auf den Wecker, dass ich gesagt habe, immer gemault habe. Und dann haben ein paar Musikanten gesagt, du musst halt selber schreiben. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und im übrigen Raum habe ich ja, gedacht, ja, so muss es sein, so will ich es. Ob es jemand gefällt oder nicht, mir ist wichtig, dass es meine Musik klingt, dass es die spielen. Und der Rest ist mir wurscht, eigentlich.
Okay. Wo hast du das Schreiben gelernt? Autodidaktisch? Durchs Machen jetzt dann einfach? Oder hast du dir irgendwelche Sachen angelesen oder?
Nee, nee. Oh, da kann man, da, am Anfang kam dieses Schwarzen raus. Aber viel probieren, ja.
Okay. Ja.
Und natürlich, damals hatte ich ja auch kein Handy mit Aufnahme oder Aufnahmegerät. Ich bin heim und habe immer, oder auch Arbeit, ich habe immer so Zeilen gemacht, fünf Striche hin und meine Noten reingeschrieben. Weil der Peter Schad hat mir mal gesagt, eins sage ich dir, wenn da was einfällt, das musst du sofort aufschreiben, weil sonst ist es weg. Und er hat recht. Wenn du nichts aufschreibst oder aufs Bändchen aufnimmst, dann war's das. Das muss nicht gut sein, aber weg ist weg.
Ja. Wir machen eine kurze Pause für einen weiteren Supporter dieser Folge und das ist die Konzertmeister-App. Ich bin viel unterwegs als Musiker und als Dirigent und da gilt es, die Termine gut zu planen, Proben gut vorzubereiten und zu wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Wer kennt es nicht, gerade als Dirigent, wenn verschiedene Kanäle benutzt werden? Der eine sagt per E-Mail ab, der andere per WhatsApp, dann kriegt man noch einen Anruf und man verliert relativ schnell den Überblick. Ich habe jahrelang versucht, ein Tool zu finden und das habe ich jetzt im Konzertmeister für mich gefunden. Der Vorteil der Konzertmeister-App ist, ich habe alle Termine auf einen Blick. Ich kann meine verschiedenen Vereine, meine verschiedenen Ensembles, in denen ich spiele, in diese App einpflegen und habe alles auf einen Blick. Die Rückmeldungen geschehen sogar in Echtzeit, sodass ich kurzfristige Änderungen auch auf einen Blick sehe, wer ist da, wer ist nicht da. Das erleichtert mir die Probenvorbereitung. Die Terminerstellung an sich ist total einfach. Mit ein, zwei Klicks sind die Termine erstellt. Und für mich eines der Highlights ist die Kommunikationsfunktion, die ich einstellen kann, wo ich sie brauche, sodass auch zu dem jeweiligen Termin die Kommunikation da stattfinden kann und ich nicht in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten nachschauen muss, ob sich da drauf vielleicht jemand gemeldet hat oder ich finde einfach die Rückmeldung nicht mehr. Das ist total einfach. Für mich ein ganz, ganz großes Plus ist der Support, denn die Macher hinter der Konzertmeister-App sind selbst Musiker und verstehen die Bedürfnisse, die man hat und man bekommt relativ schnell Antwort und Hilfe. Wenn ihr die Konzertmeister-App noch nicht ausprobiert habt, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes und ich verspreche euch, die Planung wird deutlich leichter. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Wie waren dann die ersten Reaktionen, als ihr den Titel dann live gespielt habt? War schon bei den ersten Auftritten irgendwie klar, okay, das wird wirklich was?
Da haben wir mit dem Böhmischen Traum haben wir auch im selben Jahr der Brutsche Franz als Professioneller, das war das erste Mal, haben wir einen professionellen Mischer am Mischpult gehabt und das Klarinettenduo, wo ich vorher erzählt habe. Und der Böhmische Traum. Die drei Sachen haben dazu geführt, dass natürlich, da waren 2.000, 3.000 Mann-Zelt voll und da ging es ab wie Sau. Also, und da hat man schon gemerkt, ja, ist gutes Stück. Was da jetzt, dass das Ganze so ausgeartet ist, ja, ist mir auch Rätsel.
Okay. Wie hast du damals erfahren, dass das Ding so durch die Decke ging? Damals gab es ja noch keine Social Media, wo dann 300.000 Videos auftauchen, sondern wann war für dich klar, okay, das spielen jetzt echt viele?
Der Rundl, der Senior, der Siegfried Rundl, hat mich angerufen und hat gesagt, er kommt mit Druck nicht nach, wie die Bestellungen reinkommen. Und für ihn, also sein Jahrhundert-Hit, nicht Jahrzehnt, sondern Jahrhundert-Hit. Und ja, Aber eins kann ich dir gleich sagen, hat er zu mir gesagt, das wird dir nie wieder passieren. Und da habe ich gedacht, ja, wie meint er das? Ja, aber hat schon recht gehabt. Was passiert alle 50, 100 Jahre, weiß nicht.
Was war dann, als du das gehört hast im Telefonat, dein Gedanke dazu?
Ja, ich konnte nicht einordnen. Für mich war es wichtig, dass die Blasmusik einen Schub bekommt und glaub, auch was dazu beigetragen. Weil ich hatte immer Angst, dass, ja, wir haben uns meinem Bruder gesagt, was passiert eigentlich, wenn der Mosch nicht mehr da ist? Der Mosch ist ja das einzige Orchester, das die Blasmusik in den Medien noch repräsentiert. Die anderen dürfen ja schon gar nicht mehr rein. Jetzt gibt es ja auch nichts mehr. Jetzt gibt es ja nicht mal mehr bei den Rundfunksendern Blasmusik. Also, was passiert eigentlich, wenn der nicht mehr da ist? Dass es natürlich in so eine Richtung geht, hätte ich nie gedacht, ja. Und es ist schön. Also, für mich freut es die Musik eigentlich überhaupt. Nicht mehr dicke Backenmusik oder Bauernmusik. Jetzt sind wir offiziell irgendwo auch jemand.
Das stimmt.
Nicht ich selber, sondern wir Blasmusikanten, so meine ich.
Ja, aber hast du mit irgendjemandem von damals, der dich ausgedacht hat, mittlerweile nochmal gesprochen und hast gesagt, siehst du, hat doch funktioniert.
Wie meinst du jetzt?
Naja, du hast vorhin gesagt, du bist ja relativ früh ausgedacht worden, als du gesagt hast, du willst böhmische Blasmusik machen. Hast du mit einem von denen nochmal gesprochen seitdem und hast gesagt, guck mal, ihr ging doch gut.
Ja, aber mir tut's gut. Wenn ich die sehe und die stehen irgendwo auf dem Festzelt, im Festzelt auf den Bänken und klatschen mit bei der guten alten Blasmusik, dann haben wir wirklich alles richtig gemacht. Ja, denke ich.
Aber hast du irgendwann mal auch drüber nachgedacht, oder kannst du dir den Erfolg dieser Polka erklären? Also warum genau die, hätte ja auch jedes andere Stück von dir sein können, warum genau die so eingeschlagen hat?
Ja, viele haben gesagt, es ist in jedem Teil was für jeden dabei und es ist auch noch gut. Garnetten haben im letzten Teil, der Bass hat sich gut, vornherein hält es sich gut, dann das Trio ist natürlich melancholisch, ist schön, ja. Und auch, man darf nicht vergessen, du musst den richtigen Zeitpunkt verwischen. Ja. Wenn du das heute machst, dann sieht es wieder anders aus. Überleg dir nur mal, der Elvis Presley oder Beatles hätte es nie gegeben. Und die würden jetzt anfangen. Die würden nicht einen Bruchteil von den Tonträgern oder vom Erfolg haben wie die damals. Nicht einen Bruchteil. Wieso? Wenn wir in dieser Zeit jetzt sind. Und wenn ich einen Traum habe, vor 25 Jahren, die richtige Zeit erwischt.
Was glaubst du, ist an der Nummer der Zeitgeist oder der Nerv des Zeitgeistes, der gefehlt hat, auf den jeder gewartet hat? Meinst du, also kannst du das irgendwie in Worte fassen?
Naja, ich denke halt, das Trio, das Melancholische, das, ja, ich kann es dir nicht sagen, es gibt von Mosch zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel, es gibt von Mosch zwei Stücke, die sind in meinen Augen eine der besten, wo er je gemacht hat. Und die gibt's aber nur, eins davon gibt's nur auf einem Tonträger. Und wer diesen Tonträger nicht hat, der kennt das Stück gar nicht.
Welches?
Weil es nicht verkauft worden ist.
Welches Stück ist das?
Und das andere Stück, das Schwarze Augen, ja, das ist auf ein paar Tonträgern, aber das ist auch nicht so wie Egerland, Heimeland, das sind alle gut, aber es gibt noch viel mehr super Stücke. Die es nicht, auch heute gibt es dermaßen gute Sachen, aber die schaffen es nicht. Weil zurzeit ist auch der Markt dermaßen überfüllt. Es ist alles so übersättigt und überfüllt und Corona hat das Ganze noch gesteigert. Hat ja jeder Zeit gehabt und jetzt wird rausgehauen.
Du hast gesagt, von zwei Nummern Schwarze Augen und das andere?
Kellermeister.
Okay.
Ja. Nicht das Bass-Solo von den Schwarzwaldmusikern, sondern vom Mosch. Ja, es ist in die andere Richtung. Die schaffen es nicht. Wieso? Weiß kein Mensch. Aber das ist halt damals, die sind in einer Zeit, rausgekommen, wo andere Vorrang hatten. Das ist so meine Theorie, ob es jetzt wirklich so ist, kann ich nicht sagen, aber.
Es gibt ja von der Nummer, glaube ich, wie von keiner anderen Nummer, so viele Coverversionen. Von der Stubenmusi bis zur Ballermann-Version. Findest du die alle gut? Also was da aus deinem Stück gemacht wird? Oder stehst du da auch einigen doch sehr kritisch gegenüber? Oder sagst du, okay, wem es Spaß macht, soll das machen?
Also ich finde nicht alles gut. Ganz klar, das ist zum Teil sehr großer Misch dabei. Aber ich habe vor vielen Jahren, es sind ja über 1000 Videos bei YouTube, und ich habe vor vielen Jahren habe ich den Überblick verloren eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das sollen sie halt machen. Ich kann sich denn dann die einen fragen, die anderen fragen nicht. Aus der Schweiz kamen eine, die haben mich gefragt, dann habe ich gesagt, müsst ihr einen Tonträger schicken. Jetzt war der Tonträger, da haben die eine Aufnahme geschickt, die war unter aller Sau. Da habe ich gesagt, so könnt ihr das nicht machen, das geht nicht. Ja, ich kann es doch nicht denen verbieten. Und ja, auf alle Fälle habe ich dann gesagt, also gut, macht euren.
Aber ist das nicht rein rechtlich so, dass du das verbieten könntest? Tatsächlich?
Kann ich schon. Aber ich hab da mitbekommen, die haben den Tonträger schon gedruckt. Und okay. Ich wollte jetzt da nicht der große, wie heißt es, Human sein. Mhm. Die haben ja Geld reingesteckt. Mhm. Und, aber ich habe gesagt, zunächst mal müsst ihr gleich fragen, bevor sie sowas aufnehmen, okay. Müsst ihr fragen.
Ja.
Und nicht einfach irgendwas aufnehmen und dann denken, ja, das wird schon so klappen.
Aber wie stehst du so einer DJ Ötzi-Version gegenüber? Glaubst du, dass das der Blasmusik zuträglich ist? Oder weiß nicht. Also das ist so eine Version, mit der ich mir sehr schwer tue, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin.
Also die Version gefällt mir, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir, und ich bin auch stolz, dass er mich angefragt hat. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, das war zum ersten Mal, dass aus dem Schlager in die Blasmusikkiste gegriffen wurde. Mhm. Sonst ist es ja immer andersrum.
Ja.
Ist immer andersrum gewesen. Aber ein Gold und wie sie alle heißen, Queen von Queen, die Potpourris. Oder von Helene Fischer, Atemlos, hat ja auch gemacht, im Blasmusik. Oder Ulla Paloo vom
Gabalier.
Ja, und sicher, es haben sich viele aufgeregt bei YouTube oder haben sie bei Facebook haben sie auch viele reingeschrieben, aber es gibt schlimmere Sachen.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich habe mich nur damals halt für mich gefragt, ob das nicht dieses, ich nenne es mal so, dieses Partyböhme schon ein bisschen befeuert, so dieses, wir müssen bei jeder Nummer einfach nur noch irgendwie abfeiern und so. Aber vielleicht bin ich da zu kritisch, weiß ich nicht.
Das Abfeiern, das ist vor vielen Jahren passiert schon. Vor vielen, vielen Jahren. Das hat mit dem Ding angefangen, mit dem Rösch, mit dem Wilfried Rösch, die Nummer 37, ich weiß nicht, ob du
die
kennst.
Ja, klar.
Ja. Oder Alvis Polka oder Marta Polka damals.
Ja.
Also, dann ging es ab im Zelt. Und solche Nummern haben das Ganze. So ging es eigentlich los. Ja. Ich war auch nicht immer erfreut, wenn wir irgendwo gespielt haben. Und du hast genau gesehen, in den ersten paar Reihen sitzen Ältere und möchten das genießen. Ich bin ja auch ein Musiker, wenn ich irgendwo hingehe. Ich will nicht das Geklatsche hören. Ich will das irgendwie auch zelebrieren. Ich will es genießen. Darum habe ich auch den Mosch immer genossen, weil da war es ruhig in der Halle. Und dann habe ich mich auch oft gedacht, was soll jetzt das? Jetzt stehen sie auf und die Alten vorne, ja, die was hören möchten eigentlich, die haben gar nichts mehr davon. Mhm. Ja.
Ja, das ist so eine kritische Frage, die ich mir seit längerem stelle, weil zum Beispiel es im aktuellen Programm von den Egerländern, die spielen die neue CD, ist alles sehr konzertant, und in der Zugabe, ich meine, es wäre in der Zugabe, wurde mir berichtet, muss noch, obwohl sie jetzt zum Beispiel in Wiesbaden im schönsten Konzertsaal spielen, muss die Vogelwiese kommen. Und dann drehen natürlich alle durch. Und ich frage mich, muss das sein? Also wenn ich vorher einfach 1,5 Stunden eher konzertant was spiele, muss ich das dann am Schluss auch noch machen? Weil
aber das siehst du mal, wie sich das Ganze geändert hat. Vor, muss ich wieder sagen, vor 30, 40 Jahren.
Ja.
Da haben die wenigsten gewusst, dass es eine Vogelwiese gibt.
Das stimmt natürlich.
Die war heute so bam, bam, bam.
Ja.
Gell?
Ja, ja.
Aber die wurde wieder ausgegraben, ja, durch den ganzen Hype, was es da gegeben hat.
Ja. Aber wenn ich dort zu euch gehe oder auch zu den Egerländern oder so, dann kann ich doch auch mir mal schöne Blasmusik anhören, ohne dass ich jetzt permanent darauf warten muss, dass jemand eine Vogelwiese spielt, die ich eh schon von 20 anderen Musikvereinen auch noch höre.
Ich mir auch lieber ein Publikum, was sehr still ist und zuhört und am Ende dann geht das Messer. Das ist zum Beispiel in Bayern. In Bayern haben wir früher immer gedacht, was haben wir heute falsch gemacht? Die sind alle so ruhig, da ist nichts los. Aber am Ende wollten sie dann uns nicht mehr gehen lassen. Mhm. Und ja, ja, Konzert, danke für mich die Musik.
Ja. Ich mir viel lieber. Wie hat sich dein Leben seit dem Durchbruch verändert?
Wie hat sich es verändert? Ja, ich habe mich ja selbstständig gemacht als Musiker. Mhm. Und habe auch immer als Minijob in meinem alten Beruf als Heizungs- und Lüftungsbauer gearbeitet. Da habe ich nie aufgehört. Bin auch durch Facebook zum Beispiel, habe ich Bekanntschaften in Brasilien bekommen und Brasilien bereist, war viel in Amerika, wurde zu Events eingeladen, so Oktoberfest oder wenn so als Jurymitglied, mhm, ja, bei so Blasmusik-Events. Ja. Sonst hat sich nichts. Ich bin immer noch dasselbe und ja. Man darf sich auch nichts drauf einbilden. Ich weiß, ich habe da ein schönes Stück geschrieben, aber ich hatte auch viel Glück dabei. Mhm. Muss ich auch sagen. Und zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Ohne das geht das nicht. Ja, und das wird die nächsten paar Jahre auch nicht mehr so passieren. Mhm. Es wird einen Umschwung geben. Es wird die böhmische Musik irgendwo wahrscheinlich wieder weit in eine Ecke gedrängt und dann werden wieder andere sein, die Siebener Kapellen oder so Obergrader Besetzungen, wo ich vorhin gesagt habe, wo bei uns jetzt wieder viel wachsen. Und dann kommen die wieder hoch und dann werden die wieder runtergehen und im nächsten Schritt, wenn dann die böhmische Musik, wenn sie dann wieder kommt, und dann wird es wieder so ein Jahrtausend Stück geben. Da bin ich aber wahrscheinlich nicht mehr.
Mal abwarten. Die Frage ist, die ich mir immer stelle, wird es nochmal so ein Zurück geben? Weil das große Besetzungen ja auch nicht mehr auftreten, das hast du auch schon so ein bisschen anklingen lassen, ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Also viele, viele Festveranstalter wollen nicht zwingend da so 15, 16, 20 Mann sitzen haben, weil es natürlich ein Kostenfaktor ist. Da bist du mit 7 natürlich besser bedient.
Ja klar, aber so eine 7er Musik habe ich jetzt auch schon festgestellt, die können alleine nicht den ganzen Abend bewältigen. Die sind dann oft zu zweit oder sogar 3 Orchester. Und dann sind es auch wieder über 20 Mann.
Das stimmt natürlich.
Es wird schon wieder in der Richtung 20 Mann gehen, irgendwann, weil das Publikum das wieder verlangt. Mhm. Und das Publikum macht ja das. Das Publikum wird irgendwann auch mal sagen, ich kann die kleinen Dinger nicht mehr hören. Ich will wieder was Gemütliches, hinsetzen und hören, reinhören. Ja. Aber wie gesagt, das macht das Publikum dann.
Was glaubst du, macht den Erfolg bei den Scherzachtalern aus? 34 Jahre sich zu halten und dann mit so einem großen Erfolg ist ja schon eine Leistung.
Wir haben immer gesagt, die Musiker, ihr dürft nicht ins Festzelt, das Festzelt laufen und auf dicke Hosen machen. Mhm. Die gebacken, wir sind die Scherzachtaler und es gibt immer bessere. Es wird immer bessere Musiker geben als uns. Also immer auf dem Teppich bleiben und Ja, wenn wir auch noch so gut ankommen. Und zeigen, dass es uns Spaß macht. Und viele haben uns auch geschrieben im Internet, merkt man an, dass ihr viel Spaß habt auf der Bühne und ihr würdet auch ohne Geld spielen. Und so ist es auch. Der Spaß war immer ein vorderster Ding.
Jetzt mal rein musikalisch gesehen ist ja, was ja sehr auffällt, das bei euch so, das war beim Rösch vielleicht noch ein Ticken extremer, ist ja, dass euer Nachschlag sehr, also deutlich später kommt als bei einem Musch oder so. Woher kommt das? Das habe ich mich schon immer gefragt.
Wenn unser Schlagzeuger nüchtern ist, dann macht das so, ja. Das wollen wir, ja, das sind wir so gewöhnt und sind auch stolz auf den Maschinenraum zum Beispiel. Die zwei Tubisten und die drei Posaunisten und Schlagzeug, die sind ja ewig und 3 Tage schon zusammen. Die hören aufeinander. Das kannst du dir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, in diesem Orchester da zu hocken und der Maschinenraum, der geht, der macht mit. Du brauchst gar nichts, um dich nichts kümmern. Die schauen so aufeinander, ja. Da macht's richtig Spaß.
Aber wir.
Ja, und ab,
ja? Nee, ja. Sag ruhig.
Und ab und zu hängt da zu viel, der Bruno. Aber sonst macht das eine Sache schon richtig.
Ja, auf jeden Fall, ich finde ihn total gut, aber das ist ja schon auch Markenzeichen von euch, dass der so ein bisschen nach hinten hängt. Halt zusammen hinten hängt. Das ist ja das Wichtige, dass es nicht nur einer ist, sondern dass alle dabei sind. Aber woher kommt das? Also hat sich das einfach entwickelt oder war das eine bewusste Entscheidung?
Das hat sich wahrscheinlich so entwickelt, weil wir haben, wie gesagt, wo wir Tonträger aufgenommen haben, haben wir uns vorher immer in der Halle aufgenommen und haben immer gehört, das geht nicht. Und da waren wir oft zu schnell. Schnell immer voraus und abgehauen und das ist auch nicht schön. Und so hat sich das wahrscheinlich, hat sich dann so ergeben, dass man diesen Drive hinbekommt.
Okay.
Der Rösch zum Beispiel, der sagt immer, Leute, ihr müsst bis an die Kotzgrenze auf die 1 kommen. Und das ist mir so, das hat er mir so eingebläut, ja. Und das ist ja auch schön, wenn das alle machen, wenn das alle 20 so machen.
Aber weißt du, wie er da drauf kommt? Weil das ist ja auch, also rein musikalisch oder musikgeschichtlich gesehen, wenn ich mir Mosch anhöre und die ganzen Tschechen, gibt es das ja gar nicht. Also wieso kommt man auf die Idee zu sagen, okay, gut, wir schieben das noch weiter hinter. Das ist ja quasi dann der die böhmische Version von einem Wiener Walzer, wo die 3 auch super spät kommen. Die 2 ist sehr früh und die 3 ist ziemlich weit hin. Also weißt du, woher er die Idee hatte oder die Vision, dass er das so macht?
Unser Schlagzeuger?
Ja, oder der Wilfried, ich weiß ja nicht. Irgendwie.
Ja, das ist halt reine Geschmackssache. Er wollte es so und er gab es dann an die Musiker so weiter und das wird so gemacht und beim Rösch haben wir zum Beispiel sehr viel Proben gehabt über den Winter. Schwarzwald unten oder im Hegau. Ja, und da haben wir das ganze Ding, das saß nachher auch, den ganzen Tempis. Und beim Rösch musstest du damals dermaßen aufpassen, der hat es einmal so gemacht und wenn er schlecht drauf war, dann hat es noch extremer gemacht und dermaßen extrem, dass du, ja, ich bin Musiker, ich kann sehr viel auswendig spielen und das hat mir viel geholfen damals. Wenn du mit den Augen in den Noten bist und hast einen Rösch vor dir, dann kann es sein, du fliegst öfters mal rein, ja.
Gut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass das extreme Probenarbeit bedarf, wenn alle Leute aus anderen Orchestern kommen, wo halt nicht so gespielt wird, bis man die dann irgendwie alle mal auf einem Punkt hat, dass die wirklich auch das Feeling verinnerlicht haben, ist wahrscheinlich schwer. Das ist natürlich dann für euch ganz gut, wenn ihr seit 30 Jahren fast unverändert spielt, dann wird vorgezählt und bei jeder Nummer ist klar, wie das Scherzachtaler Feeling ist.
Ja, das ist wunderbar, du tust dir leicht. Was schwer ist dann, wenn du irgendwo aushelfen musst in einem anderen Orchester. Da musst du dich ganz schnell umstellen, ja, weil die es doch etwas anders machen.
Ich würde zu den Zuschauerfragen kommen. Ich habe gestern oder vorgestern, weiß gar nicht mehr, auf Instagram so mal gefragt, welche Fragen es so an dich gibt. Und genau, Andreas fragt, ist es belastend, dass du vorrangig auf den böhmischen Trauben reduziert wirst?
Hab mich früher belastet, muss ich ehrlich zugeben, ja. Aber ich habe gelernt und heute kann ich damit leben. Aber früher war es schon eine Belastung. Weil ich habe immer gesagt, also meine anderen Stücke sind auch gut, es ist kein Mist, aber ja, du warst halt einfach nur auf dem böhmischen Raum. Und wenn machst du mal wieder einen böhmischen Raum, wenn machst du wieder sowas, wenn machst du mal wieder einen Hit, ja, wenn das so einfach wäre, dann können wir es jeden Tag machen.
Hast du, als der böhmische Traum so groß wurde, dann so bei den nächsten Stücken so einen innerlichen Druck gehabt, dass du sagst, okay, der muss jetzt mindestens genauso gut werden? Oder konntest du das relativ gut auch annehmen, was Siegfried Rundl zu dir gesagt hat, bild dir nichts drauf ein, es wird eh nicht mehr klappen?
Ja, nee, daraufhin habe ich ja den Sorgenbrecher geschrieben, der ist ja auch gut und ich habe viele Stücke, aber es ist schon so, ich habe mich schon unter Druck gesetzt, um meine Frau ja, eigentlich das ganze Ding jetzt, oder habe mir damals das genommen, die hat mich da unterstützt und weil ich habe wirklich gedacht, ich muss und wenn es heißt, du musst und dann geht gar nichts und dann schreibst du irgendwas hin und bist dann nicht zufrieden. 2 Wochen nach der Aufnahme könnte ich sagen, na, das ist doch nicht das. Mhm. Ja. Und das habe ich jetzt so schon wegbekommen.
Okay.
Durch die Unterstützung von meiner Frau. Also sonst hätte ich es wahrscheinlich noch eine Weile länger gehabt.
Okay. Auf welche deiner Kompositionen bist du besonders stolz, außer im böhmischen Traum?
Uff. Die woanders sind zum Beispiel, die langsamen Zeit für uns oder Herzblut, dass ich mich auch von der anderen Seite zeigen kann. Oder Mondlicht zum Beispiel ist eine langsame. Ja.
Gibt es auch eine Nummer, wo du gedacht hast, okay, die wird jetzt natürlich nicht so groß, das ist klar, aber die wird sehr gut ankommen und blieb dann doch in den Erwartungen zurück?
Das gibt's ja. Da habe ich mich so gefreut und ich hab genau gedacht, ja, das ist genau meins, die berührt mich. Die berührt mich auch heute noch, wenn wir spielen, aber die lässt sich dermaßen schlecht verkaufen. Ich weiß nicht, wieso.
Welche ist das?
Reiselust.
Reiselust, okay.
Ja, die berührt mich, weiß nicht, wieso, aber das ist genau meins. Und
ja.
Aber ich habe mit anderen auch schon geredet. Die sagen alles dasselbe. Ja, Kurt Gäbele hat es auch schon gesagt. Oder der Scharnagel, der Martin hat es auch schon gesagt, dass ja, gleiche.
Ja.
Steckst du nicht
drin? Genau, kann man nicht planen, weil wenn man es könnte, würde es jeder machen, gell?
Und es gibt auch andersrum, bei einem Stück, wo du jetzt nichts dabei denkst und wird das erste Mal gespielt und denkst, hoppla, ist doch besser als gedacht.
Ja.
Kommt besser an als gedacht, so. Ja.
Okay. Nächste Frage kommt von Felix. Kannst du verstehen, wenn Musiker sagen, dass sie das Stück nicht mehr hören können?
Das kann ich verstehen, ja, klar. Mir, vornherein ist das für mich auch nicht mehr das, aber wenn wir es irgendwo spielen und da, ja, da geht die Sonne auf. Man hört es beim Publikum. Und wenn natürlich das Trio kommt und da kriege ich selber immer Gänsehaut, weil ich weiß genau, was der Titel gemacht hat. Mit der Szene eigentlich. Und darum bin ich, ja, es gibt hin und wieder mal einer, der das sagt, aber ich denke, ja, mit 25 Jahren ist er noch nicht so alt wie die Vogelwiese. Oder sonstige Sachen, oder Zypimschi, ja.
Glaubst du, dass es die Scherzachtaler so lange gegeben hätte, wenn der Erfolg durch das Stück nicht da gewesen wäre?
Das kann ich nicht sagen. Das ist, ja, kann ich nicht sagen. Wir haben viele Auftritte bekommen, wenn sie gesagt haben, das haben wir von unserem Manager, sie möchten mal das Original hören. Gell? Und also, aber ich weiß es nicht.
Kam das eigentlich von dir? Ihr habt ja irgendwann angefangen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in den letzten Jahren auch noch gemacht habt, aber ihr habt ja irgendwann angefangen, in dem böhmischen Traum aus dieser
Vom
Stubenmusi-Version
Tenorhorn.
diese Nebenmelodien mit einzubauen. War das deine Idee?
Das war meine Idee, ja. Weil die Stubenmusik ist eigentlich so diese Fassung, wo mir am besten gefällt.
Mir auch, muss ich sagen. Als ich die das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist auch eine Version, die dem Stück nochmal was dazu gibt, irgendwie. Also auch
Ja.
musikalisch und nicht einfach nur, okay, wir covern das jetzt irgendwie.
Ja, und die haben es, besser geht's nicht. Am Anfang habe ich gedacht, oh je, Stubenmusik, wo ich den Tonträger bekommen habe. Dann habe ich reingehört und das Stück vorbei war, habe ich zu meiner Frau gesagt, an meiner Beerdigung muss das laufen. Also meine Lieblingsversion
Ja,
ist das.
okay. Dann gibt es noch eine Frage von Matze. Wird es ein Revival geben? Alain Resch, der kam ja auch noch zweimal zurück. Macht ihr das auch?
Vielleicht, ich kann aber jetzt noch nicht viel dazu sagen. Wir sind dran, was aufzubauen.
Okay.
Denn während ein paar Scherzis bei Musikern, ob es funktioniert oder nicht, kann ich erst Ende März sagen. Ob es ein neues Orchester gibt.
Ende März, okay.
Ob so dann weitergeht.
Okay.
Wenn wir alle aufhören,
Ja.
dann wird es kein Revival geben, wird es nicht geben. Das machen wir nicht. Wir gehen nicht fünfmal von der Bühne und kommen dann wieder. Nee, nee.
Ja, wie gesagt, es soll ja Kapellmeister geben, die machen das ja sehr gerne
Nee,
anscheinend.
nee.
Okay. Was wirst du am meisten vermissen? Du hast vorhin gesagt, du wirst natürlich ein paar Menschen nicht mehr sehen, aber gibt es noch was, was du daneben am meisten jetzt schon vermisst?
Ja, das, wenn du auf der Bühne sitzt und der Sound und wenn es losgeht und ja, das Gefühl auf die Bühne rauf und zack, jetzt geht's los. Das hat schon was. Ja, aber das haben wir jetzt auch 34 Jahre gehabt. Wir haben eine traumhafte Zeit gehabt in den Festzelten auf der Bühne. Ja, und das kann uns keiner nehmen.
Was ist deine Lieblingserinnerung?
Oh je. Da gibt es so viele, gibt es Tausende.
Das glaube ich bei 34 Jahren, aber was ist so das Erste, was dir einfällt?
Also das Prächtigste und ja, war 2019 bei Woodstock, stand ich auf der Bühne und da standen die knapp 17.000 Musiker vor mir und ich musste da kurz was sagen und das war natürlich schon. Und nachher haben wir ja, nach dem Massenchor haben wir ja mit den Scherzis gespielt. Und das war auch, das ist, muss jeder einmal, sollte jeder einmal, ein Musiker mal erleben, das ganze Feeling. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen, ich war letztes Jahr auf dem Woodstock auch beim Gesamtspiel oben auf der Bühne gestanden, durfte ich stehen und das ist schon ziemlich geil, wenn da so 17.000 Menschen vor einem
Ja.
spielen. Deswegen, und wenn man dann noch der Komponist von dem Stück ist, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich noch mehr anrührend.
Ja, mehr geht nicht, mehr braucht es auch nicht. Das, ja, das ist das Highlight. Es gibt viele Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen könnte. Ich war zum Beispiel in New York. In New York war ich auf der Stäubenparade. Die Stäubenparade, da wird die deutsch-amerikanische Freundschaft dort da zelebriert mit der so einer Parade und Oktoberfest. Ja, und dann bin ich mit meiner Frau hingegangen und da sind wir am falschen Ort gestanden. Dann haben wir einen Polizist gefragt, er hat gesagt, ja, ganz da vorne. Da sind wir gerannt und gerannt und gerannt und meine Frau hinterher mit der Videokamera. Und da kam ich an so eine Ehrentribüne hin und vor der Ehrentribüne hat eine Blaskapelle gespielt. Und wir kamen dahin und der hat eingezählt und hat den Böhmischen Traum gespielt. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, das darf nicht wahr sein. Gibt es das jetzt auch? Und da habe ich gedacht, das ist ein Orchester aus Deutschland, und zwar das aus Long Island. Die führenden Musikanten und Inselführer, so Auswanderer, deutsche Auswanderer. Westen in den 60ern darüber. Und das war auch ein gutes, schönes Gefühl. Mhm. Ja.
Was wirst du machen, wenn das Jahr jetzt rum ist? Also Anfang habe ich ja gesagt, wird es ein Abschied für immer sein. Du hast gerade angedeutet, ihr überlegt gerade nochmal was aufzubauen, aber hast du sonst noch konkrete Pläne? Was ist da jetzt mehr Zeit?
Wenn das Jahr rum ist und es geht nicht mehr weiter, vielleicht spiele ich in einem anderen Orchester mit. Mhm. Und wenn es sonst nicht mehr weitergeht, dann habe ich zu meiner Frau schon gesagt, dann sitzen wir ins Wohnmobil und dann muss ich 2 Monate abhauen. Ich will nichts mehr sehen, nichts mehr hören.
Wo geht's dann hin?
Ja, nach Spanien wahrscheinlich runter. Okay. Aber ja, das steht das alles noch offen. Mhm. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass es irgendwie in einer Form weitergeht.
Also ich drücke dir die Daumen, dass das so ist.
Ja, danke.
Du hast ja in den 34 Jahren, ich bin ja jetzt nicht der Erste, der dich interviewt, was wurdest du bisher in keinem Interview gefragt und hättest aber so gern mal drüber gesprochen? Jetzt wäre der Raum dafür.
Woher der Name kommt? Oder weißt du, wo der Name herkommt?
Scherzachtaler? Böhmischer Traum. Ah, ne, Böhmischer Traum. Ja, nee, das weiß ich nicht.
Ja, bei mir haben alle Stücke, der Name ist bewusst ausgesucht, bei allen Stücken. Mhm. Und der Böhmische Traum, der Mosch war in Ravensburg, hat er in der Oberschwabenhalle gespielt und dann kamen die Musiker so auf die Bühne. Mhm. Und ganz am Ende, wo die alle oben waren, kam der Mosch und der hat sich so langsam die Bühne hochgezogen. Also er war von seiner Krankheit schon sehr gezeichnet. Und dann habe ich zum Anton gesagt, au Backe, den werden wir wohl nicht mehr so lange sehen. Weil man muss voraussagen, unser Vater ist 10 Jahre zuvor an Krebs gestorben. Und der war auch so Mannsbild, sagt man bei uns, wie der Mosch. Und der Mosch war ja am Ende so ein Häufchen Elend. Und so war mein Vater auch. Ja, und dann gingen wir heim nach dem Konzert. Und in dieser Nacht habe ich sehr schlecht geträumt vom Vater, vom Mosch, von den Scherzis, von den Egerländern. Und ich ging dann am anderen Tag zur Arbeit. Und der Anton musste zum Burtsche Franz rauf, in ein Studio zum Abmischen. Das war unter der Woche. Abends haben sie mich angerufen, weil mein Böhmischer Traum hat noch keinen Namen gehabt. War nur Ding oben. Nur das Gedruckte halt. Ja, oder das Handgeschriebene. Auf alle Fälle, mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Und da haben sie mir Vorschläge gemacht, der Anton und der Franz. Und während die Vorschläge gemacht haben, habe ich mir gedacht, Mensch, diese Nacht, die war ja saumäßig und auf einmal fiel mir ein Traum, Böhmischer Traum. Da habe ich gesagt, Böhmischer Traum soll es heißen. Also das, mhm. dieser Nacht gewidmet. Oder halt vielmehr meinem Vater und eigentlich dem Musch.
Schöne Geschichte.
Ja.
Glaubst du, dass denn...
War für mich damals schlimm, wo ich den Mosch sah. Ja, also es war für mich ganz schlimm. Mhm. Weil ich habe gleich meinen Vater gesehen und habe mich gedacht, oh je, man wird es nicht mehr lange gehen. Ja.
Hast du mal probiert, bei den Egerländern ein Stück auch einzureihen, zu sagen, hier, das wäre doch was? Oder auch der Böhmische Traum? Oder war das nie irgendwie zur Debatte gestanden? Weil das wäre ja dann so das Highlight, glaube ich, für dich noch gewesen, oder?
Ja, in der Blaster-Sixt-Szene ja, aber sonst, es gibt ja viele Highlights, aber jetzt, der Hutter, Ernst, er kennt das Stück, mhm. Er kennt auch mich, wir kennen dann einander und es war nie die Frage, willst du denn spielen oder nicht? Er wird es wahrscheinlich auch nicht tun, glaube ich nicht. Aber es ist schon okay für mich. Jeder hat seine eigenen Sachen. Ja. Die haben ja selber jetzt auch viele Komponisten drin im Orchester.
Das stimmt, ja. Okay, ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Da wären wir jetzt angekommen.
Okay.
Jetzt kommen die richtig schweren Fragen.
Ach du Scheiße.
Nein, Quatsch. Spielen oder schreiben?
Spielen.
Polka oder Walzer?
So, so, so mal so. Ein schöner Walzer ist auch gut.
Das stimmt. Ich finde, das werden eh zu wenig Walzer gespielt. Das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das will keiner machen. Walzer oder Marsch?
Walzer.
Marsch oder Polka?
Polka.
Böhmisch oder Mährisch?
Böhmisch.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Das kann jetzt alles sein, das muss noch nicht mal auf Musik bezogen sein.
Steinbodenplatten legen.
Steinbodenplatten legen. Wo? Im Haus dann oder draußen im Garten?
Bei mir zu Hause, ja. Okay. Draußen.
Okay. Welches Buch oder welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben? Also was fällt dir da ein?
Brasdorf, kennst
ja,
du
den? Ja klar, auf jeden Fall. Toller Film.
Der ist nicht nur musikalisch ja, gut, sondern auch hat eine super Handlung. Ja.
Finde ich super, gesellschaftlich, politisch, da sieht man einiges auf jeden Fall. Ja. Welche Aufnahme sollte man unbedingt mal gehört haben?
Ja, Kellermeister. Kellermeister von Mosch.
Okay. Findet man die mittlerweile eigentlich auf YouTube? Also ich weiß, dass ich die irgendwo habe, aber findet man die offiziell jetzt mittlerweile?
Die hat einen Radiosender aus Holland, hat in mir laufen lassen bei einem Interview. Ich war in Holland bei einem Interview und da haben sie mich vorab gefragt und die haben wirklich den Titel im Radio laufen lassen.
Okay. Welche Wünsche hast du privat und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Privat, dass wir gesund bleiben und dass die Welt sich ein bisschen ins Bessere dreht. Musikalisch, dass nicht immer alles so verrückt, dass wieder alles ein bisschen normaler wird. Dass die Leute auch die ruhigeren Konzerte wieder genießen.
Okay, Norbert, vielen Dank, dass du dir Bitte? Zeit genommen hast für das Gespräch und so offen warst. Fand ich sehr schön. Vielen Dank.
Ich hatte keine andere Wahl.
Das war die Folge mit Norbert Gelle. Ich fand es total schön, eine kleine Zeitreise in der Blasmusikszene zu machen, denn mir waren auch nicht alle Dinge so klar. Ich denke, man hat gemerkt, dass Norbert sehr wehmütig dem Ende der Scherzachtaler entgegenblickt. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt oder ob es das war, auch mit seinen Kompositionen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was passiert. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr meine Arbeit schätzt, dann lade ich euch ein, auf Patreon zu kommen. Das gibt mir die Möglichkeit, meinen Podcast hier etwas zu finanzieren, um euch weiterhin diesen Content bieten zu können. Außerdem möchte ich euch noch meinen Newsletter ans Herz legen. Den Link findet ihr genauso in den Shownotes. Ich möchte mich bedanken für die Musik bei Dirk Mattes und bei den Supportern Buffet Grandpont und der Konzertmeister-App. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Macht's gut, euer Andi.